Willkommen beim Strick- und Spinn-Podcast Die urbane Spinnstube aus Berlin und heute auch ein bisschen aus Leipzig. Ihr hört die Episode Nummer 32, Leipziger Wollefest. Im Hintergrund ist ein bisschen Saxophongedudel, was ich heute aufgenommen habe, so ein bisschen Töne hin und her gespielt. Zuerst mal habe ich anzukündigen, was es heute für Segmente gibt. Und zwar gibt es Stricken und Spinnen. Dann gibt es was Technisches zum Spinnen, was Technisches zum Färben. Ganz kurz, urbane Selbstversorgung, die so gut wie ausfällt. Ein Craftblock der Woche und ein aus aktuellem Anlass ein Tour de Vlies Training. Dann geht's gleich mal los mit ein bisschen Housekeeping. Ich bedanke mich bei euch allen für die Kommentare zur letzten Folge. Die habe ich ja ein bisschen schnell rausgeklopft, also bevor ich letzte Woche weggefahren bin, habe ich so am Sonntag, glaube ich, in 3-4 Stunden aufgenommen, schnell zusammengeschnitten, schnell Shownotes geschrieben und hochgeladen und alles veröffentlicht. Und ich bin auch erst gestern zurückgekommen von meiner einwöchigen Reise. Und deswegen habe ich auch gar keine Zeit gehabt, zwischendurch mich über die Kommentare zu freuen und zu antworten. Aber als ich zurückkam und die ganzen Kommentare gesehen habe, habe ich mich richtig gefreut. Und worüber ich mich auch gefreut habe, ist über diejenigen oder diejenige, die mich die letzten Tage geflattert hat. Ich glaube, das war Ryu. Und so insgesamt nach ein paar Monaten Flatter kann ich sagen, dass wenn das so weitergeht, dann habe ich, glaube ich, nächsten Monat die 10 Euro zusammen, die man mindestens haben muss, um sich das auszahlen zu lassen. Und damit bin ich jetzt nicht mit einem Plus raus oder so, weil bei Flatter habe ich sozusagen mehr eingezahlt als rausgeholt, aber das macht überhaupt nichts. Das gefällt mir trotzdem sehr gut, wie das läuft und ich finde das ein gutes Projekt. Und ich habe auch schon ganz viele Sachen geflattert, wo ich sagen muss, da bin ich ganz froh drum, dass ich manchen Projekten so ein bisschen was zukommen lassen kann. Genau, das waren die Danksagungen und dann habe ich noch in der Zwischenzeit 2 neue Podcast-Episoden aus der deutschsprachigen Podcast-Szene gesehen, nämlich Fiber Pirates hat eine Folge rausgebracht, wo sie auch total spannend erzählt zum Thema Street Harassment. Was ich halt bei meiner letzten Folge auch zum Thema gemacht hatte. Und sie macht das noch richtig viel ausführlicher und erzählt von diesem Artikel über wie man sich möglichst nicht wie ein Arschloch verhält. Und stellt nochmal die wichtigsten Punkte da draus zusammen und erzählt noch ihre Erlebnisse. Also ist einfach eine rundum super Folge. Kann ich echt empfehlen. Und dann gibt's noch eine neue Folge von Shanti Manu, aber die habe ich noch nicht gehört. Und dann geht's gleich los mit Stricken und Spinnen. Ja, da komme ich jetzt zum Leipziger Wollefest. Das nimmt so ein bisschen dieses Strickspinnen Segment komplett ein, muss ich sagen. Und da werde ich jetzt einfach ein paar akustische Schnipsel rein montieren. Und dann werde ich einfach mal drauf los erzählen. Und ja, ich habe beim Leipziger Wollefest meine Wollkauf-Diät oder die ich halt letztes Jahr gemacht habe und dann dieses Jahr noch weitgehend auch gemacht habe, das habe ich, hätte ich da jetzt zunehmen müssen? Nein. Also meinen Wollkaufstopp habe ich ja seit diesen Ende des Winters hätte ich eigentlich keinen Wollkaufstopp mehr, aber ich hatte jetzt nicht so groß das Bedürfnis, Wolle einzukaufen, da ich schon sehr viel schöne Wolle und Fasern zu Hause habe. Also da ich schon sehr viel schöne Fasern und Wolle zu Hause habe, würde es sich eigentlich nur lohnen, so richtig besondere Sachen, die man sonst nicht in Berlin bekommen kann, oder so richtig luxuriöse und außergewöhnliche Dinge zu kaufen für mein Hobby, weil sonst das, was ich habe, ist wirklich schon super, super gut. Und dieses Wollefest, dadurch, dass da ganz viele Handfärberinnen und Spinnerinnen und ganz viele Ausstellerinnen und Aussteller da sind, lohnt es sich dann schon, mal was für sich, was Ungewöhnliches zu kaufen. Und ich habe das auch, also ich habe mich ein bisschen verwöhnt. Ja, und wie ich mich verwöhnt habe, das habe ich, ja, meine persönlichen Favoriten auf dem Wollefest waren halt die Stände von handgefärbt.com. Das ist die Kirsten Bless, die wirklich echt hammerschöne Farben hat und total supere Fasern und Garne färbt, und da habe ich mir einen Strang Sockenwolle gekauft. Die ist in so einer, ja, olivgrün, gelb und dunkles Pink gefärbt. Und das ist so eine aquarellige Unikatfärbung, wo alles so sehr, sehr tiefe Farben, sehr schick, sehr schön. Und dann habe ich mir da noch ganz viele Fasern gekauft, weil ich mir eingefallen ist, dass ich mein Tour de Vlies Ziel, ich will Fasern für einen Pullover spinnen auf der Spindel, dass ich da eigentlich noch die Fasern für brauche, weil ich zu Hause habe ich zwar hier, also ich habe größere Mengen noch mal zu waschenden Vlieses, und ich habe auch hier und da Kammzüge in, aber die sind eher so in kleinen Häppchen. Dann habe ich halt Kammzüge, die man zusammenkardieren muss noch, also so Rohmaterialien zum Vermischeln und so, aber jetzt so, was man einfach wegspinnen kann für in der Menge, dass es für einen Pulli reicht, hätte ich jetzt nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, muss ich mir oder könnte ich mir auf dem Wollefest dieses Tour de Vlies Projekt Faser kaufen, wenn es geht. Und dann habe ich so eine Tour gemacht durch die Handfärberinnen Stände und habe halt versucht, 400 Gramm Kammzug zu finden, die farblich gleich sind, was eigentlich nicht möglich war. Also es gab schon Kammzüge, die sehr ähnlich waren und so, aber dann mussten sie mir halt auch richtig gut gefallen. Und letztendlich habe ich dann bei der Kirsten von Hand gefärbt so vier Kammzüge gefunden, die, also zwei in so Rostrottönen und dann einen, der so olivgrün, gelb, muss ich gerade mal gucken. Ja, der halt dieses Rostbraunrot mit Grün verbindet, und dann einer, der mehr das dann so olivgrün und türkisblau wird. Und das gibt einen total schönen Farbverlauf, und dann werde ich da versuchen, sozusagen ein Farbverlaufsgarn zu spinnen und dann einen Farbverlaufspullover daraus zu stricken. Und da bin ich schon sehr gespannt. Und was halt auch nicht so ganz geht, ist halt das Kostbare, sind ja nur 400 Gramm. Um einen Pullover zu schaffen, muss ich halt dann auch relativ dünn spinnen und ich habe auch nicht viel Fasern, um sie für Samples und Versuche zu verbrauchen. Und deswegen habe ich mir dann noch vom gleichen Material einen grün-türkisen Kammzug gekauft, den ich dann als so eine Art Probelauf-Kammzug verwenden möchte. Also das wird dann wahrscheinlich nicht Teil des Verlaufspullis, sondern das wird sozusagen vorweg zum Testspinnen verwendet werden. Ich glaube, jetzt bin ich aber auch fertig mit handgefärbt kommen. Und dann war ich noch bei Frau Wo aus Po. Da hat mir total viel von der Sockenwolle gut gefallen, aber da habe ich mir keine gekauft. Und dann habe ich mir da so einen Kammzug 100 Gramm Merino gemischt mit Sisal gekauft. Das ist so ein, ja, das kann man auch Alginat nennen. Das ist so eine Kunstfaser aus Meeresalgen. Und das hat so einen ganz feinen seidigen Glanz. Das ist halt so eine dieser menschlich hergestellt, also von Menschen hergestellten aus Pflanzenfasern, die so ein bisschen Seide imitieren. Es ist total schön in so Türkisgrün und Lavendellila. Und dann war ich bei Knitting Spiro. Ich hoffe, dass das jetzt richtig ausgesprochen ist. Oder sie hat, das ist mir letztes Jahr beim Wollefest schon aufgefallen, so mehrfach gefärbte, wunderschöne Sockenwollen, wo dann so satte Farben aus so einem Schwarzschleier rausstechen. Ich weiß, es ist echt ein sehr interessanter Effekt, der da entsteht. Und da habe ich mir dann auch ein Sockengarn in dieser Färbetechnik gekauft und das passt zufällig sehr gut zu dem Sockengarn von Kirsten. Vielleicht werde ich das in einem Projekt irgendwie benutzen können. Da muss ich mal nach noch schauen, ob ich noch was zu Hause habe und was ich da, ob das was Größeres werden kann. Also vielleicht auch könnte ich da durchaus auch mir als Tuch vorstellen, wenn es nicht zu wild wildert, denn der Strang von Kirsten hat doch zu eigentlich recht viele Farben. Jetzt hätte ich schon wieder zunehmen müssen, anstatt glatt zu stricken. Da habe ich jetzt gelost. Naja, es sind ja nur drei Maschen, die ich zurückstricken muss. Genau, dann hat mir noch gut gefallen der Stand von Wollgewand. Und da habe ich mir ein Bett gekauft aus Merino, so einem grünen, verschiedene grüne Merino-Fasern. Und dann hat mir auch total gut gefallen Kreativ mit Wolle von Madeleine. Die kenne ich so ein bisschen aus dem Ravelry-Foren, wo sie halt auch ihre, also ich weiß nicht, ob es im Spinnforum war oder woanders, auf jeden Fall beim Ende Neu Forum, da schreibt sie auch immer ihre Updates rein und so und mir gefallen ihre Färbungen sehr gut und die haben mir auch auf dem Wollefest gut gefallen. Bei der habe ich mir so ein Yarn Gauge gekauft, wo man dann die Wraps per Inch messen kann. Das ist halt so ein Holzstöckchen mit so einer Inch Aussparung, fand ich ganz hübsch. Und dann war ich noch bei Dibadu. Das ist von dibadu.de, die Barbara. Die färbt auch wunderschön. Ich habe aber diesmal mir nichts von Dibadu gekauft, weil ich zu Hause noch einiges liegen habe, was ich verspinnen und verstricken will. Ich sitze hier auch gerade und stricke einen Socken mit Dibadu gefärbten Garn. Also es ist echt auch wieder, wir waren wieder total schöne Färbungen da. Und dann, was fand ich noch toll? Natürlich wieder die Beds von Sandy, von Alles Handgemacht. Die benennt ihren Shop jetzt um in Lana Passion anstatt Alles Handgemacht. Und nach dem Wollefest gibt es dann wohl eine neue Eröffnung ihres Online-Shops. Muss ich dann mal verlinken. Ja, und persönliche Begegnungen gab es auch wieder total nette. Ich war ja mit meiner Freundin Esme da, die heißt auf Ravelry Esmeralda Karin. Und wir waren den ersten Tag zu zweit da. Am zweiten Tag war ich nur noch alleine da. Ein paar Stunden bin ich nochmal hingehuscht, weil sie ein bisschen müde war und sich ausruhen wollte. Und dann war ich da. Aber der erste Tag war sowieso schöner. Da war halt sehr viel Sonne und die Zeit verging echt wie im Flug. Wir haben auch wieder die Spindelcrew getroffen, nämlich Teres und eine Freundin von ihr, Teres hatte an so einen fast bodenlangen weinroten Aeolian-Shawl. Das ist so ein ganz berühmtes Lace-Muster von Elizabeth Freeman, die auch das Laminaria-Lace-Tuch designt hat. Und sie hatte da Perlen reingestrickt, glaube ich, so silberglänzende Perlen in so einem weinroten, wirklich riesengroßen, atemberaubend schönen Aeolien. Also, boah. Und dann hatte sie so ein weinrotes Filzschnur-Haarband an, wo dann die Filzschnüre so ein bisschen wie Rastas abstehen. Und sah sehr schön aus, wirklich toll. Und dann haben wir noch Mel, also Lady Ramone, getroffen, die ihr Little Gem dabei hatte und Artians gesponnen hat. Also sie hat jetzt keinen Workshop oder so gemacht, so, und auch nicht so groß Vorführung, sondern hatte einfach ihr Rad dabei und hat so privat gesponnen, aber sie hat natürlich dann auch ganz vielen Leuten erklärt, was Artians sind und hat halt wieder den Spinnvirus verbreitet. Und mit ihr habe ich mich unterhalten über Artian-Bücher, weil es ja auch ein neues rausgekommen ist von der JC Box vor einer Weile. Da kommt dann später auch noch was dazu. Ja, dann habe ich noch ein paar super nette Leipzigerinnen vom Strickcafé getroffen. Da war aber leider auch nicht immer so die Zeit da, sich länger zu unterhalten. Also ja, und das fand ich schön. Und dann habe ich noch Berlinerinnen getroffen, welche von dem Strick- und Spinntreff bei der Wollust im Laden und dann noch die Nasin und Minja, die auch von Berlin auf Berlin spinnt, die Treffen immer hingehen. Und da hatten wir am zweiten Tag, habe ich die beiden getroffen und dann sind wir rumgelaufen und hatten wirklich viel, viel schön, viel Spaß. Und dann habe ich am zweiten Tag noch, dann standen wir da auch wieder bei Kirsten am handgefärbt Stand und dann hat mir die Sabine, also die Minja, hat dann so einen Rappel gekriegt und hat mir so ein gesagt, sie schenkt mir einen Strang Wolle einfach so, weil sie gerade so gut gelaunt ist. Und dann dachte ich so, hey, pass auf, was du sagst, ich nehme das sonst an. Ja, und sie hat dann gesagt, nein, ernsthaft. Und dann habe ich mir so ein Lace Merino geschnappt, was so gefärbt ist in so Stroh, hellbraunen, beigen Tönen. Und boah, total toll, ich freue mich schon, den anzustricken. Ja, so war das. Dann haben wir echt, also und dann am zweiten Tag hat es geregnet und wir sind nass geworden und ich hatte mir meine Regenjacke so über den Kopf gehängt und Nasin hat den Regenschirm dabei und dann sind wir so zwischen den Ständen rumgeeilt, haben uns dann unter die Zeltdächer verzogen und Garne gestreichelt und so, war schon ganz lustig. Und ja, also der Regentag war auch sehr lustig, vor allem beim Leipziger Wollefest. Der Sonntag war schön und der Regentag war auch schön. Ja, dann kommen jetzt noch ein paar Schnipsel vom Wollefest. Einfach so die Sounds, die ich aufgenommen habe. Und dann gibt es von Frau Wo aus Po noch ein paar Tipps zum Färben und dann hoffentlich, wenn die Aufnahme was geworden ist, noch ein zum Thema Artian und Spinnbücher. Artian, Spinnbücher, ein Gespräch mit Lady Ramone. Viel Spaß.
Milady sitzen unter der Alina. Total schön.
Ich habe so eine Revelry.
Dieses okay. Madeline Tosh ist schon schön. Der Hammer.
Der war es auch so toll.
Toll.
Ach doch, ja, der ist schön.
Der ist schön. Der ist
sehr, sehr schön. Die pinke Periode ist noch nicht vorbei.
Guck mal, wenn ich jetzt ein Jahr nicht einkaufen gehe, dann kann ich den doch jetzt eigentlich mitnehmen. Nein, ich baue.
An Kaffee könnte ich auch bald
Kaffee
trinken.
Kaffee ich auch. Gibt es da hinten auch noch einen
Runde
Kaffee?
Wir noch nee. Weit ein paar Stände.
Kaffee wir müssen noch, uns, zwei wir müssen noch mehr. Gucken gehen.
Wir
und
müssen
dann
jetzt.
Und dann gehen wir noch mal Kaffee trinken. Der ist übrigens lecker, der Kaffee da hinten.
Ja, ich habe auch gestern schon einen gehabt.
Weil, also es wäre fürchterlich, wenn dieses Fest einen schlechten Kaffeestand hätte. Dann hättest du aber definitiv
verloren. Wir wissen, wie fürchterlich das ist, wenn die Pension einen schlechten Frühstückskaffee hat.
Ja, ich habe mich ja gefragt, ob du vielleicht für den Podcast ein Färbetipp vielleicht für, wie kriegt man die Farbe in das Innere dieser Kammzüge rein oder so.
Das Innere der Kammzüge.
Ja, also ich habe ja mal gefärbt und da habe ich so eine Spritze benutzt, wie beim Arzt oder eine Pipette und es ist halt furchtbar Arbeit, das da in die Mitte reinzukriegen und wenn man das nicht macht, dann bleiben die innen ja ungefärbt.
Naja, also du hast ja, da du das Fernsehding ja gesehen hast, gesehen, wie ist meine Kammzüge.
Ja, du flechtest die.
Teilweise flechte ich die. Also sie sind halt vorher gut eingeweicht. Wenn du die uneingeweicht färbst, dann dringt die Farbe keinesfalls bis innen durch.
Mhm.
Weil die das nicht schafft, weil die sich außen direkt an die Faser anlagert und innen dann nur noch das klare Wasser ankommt.
Ich hatte tatsächlich mit Eingeweichten trotzdem,
ehrlich?
Dass das nicht reinging. Und dann da gerade bei dir im Fernsehen, wo das ja auch noch geflochten war, und dann dachte ich, wie kriegt die denn die Farbe da rein? Das ist ja auch noch geflochten, das ist ja noch schwerer dann. Muss man dann nochmal richtig ausdrücken, die Eingeweichten? Nee.
Ja. Also ja, die Eingeweichten natürlich ausdrücken. Also ich weiche die ein und lass die dann abtropfen. Ausdrücken ist komisch, weil wenn du ausdrückst, hast du an manchen Ecken es trockener als an anderen. Und da nimmt die Farbe auch schon wieder anders an. Wenn du den abtropfen lässt, in einem Sieb oder so, dann tropft es relativ gleichmäßig ab und dann ist der überall relativ gleichmäßig trocken, sag ich mal, oder relativ gleichmäßig feucht und dann verteilt sich die Farbe wieder anders.
Ich muss ja sagen, ich bin immer dankbar, dass es euch gibt, weil ich bin zum Kammzugfärben eindeutig zu faul. Ich habe das mal gemacht und dann bis die trocken sind, das dauert ja 100 Jahre.
Ja.
Und dann habe ich doch an denen rumgequetscht und dann war das Soja aus dem Merino rausgefallen.
Das Soja ist sowieso so eine fusselige Geschichte.
Das ist furchtbar war das. Also da war ich ganz froh, dass es Färberinnen gibt.
Ja, ansonsten, wie gesagt, kann ich da. Also einen anderen Tipp weiß ich gar nicht.
Also schön einweichen und nicht ausdrücken
gut
und dann die Farbe
abtropfen lassen. Auf jeden Fall. Also damit, weil in dem Moment, wo er noch zu nass ist, nimmt er natürlich auch nicht genug Wasser und nicht genug Farbe auf. Also deswegen ist es ganz gut, wenn er ein bisschen trocken ist. Also ich nehme den raus, lasse den eine Viertelstunde abtropfen, bevor ich das überhaupt dann weiterverarbeite.
Ah, das.
Ja, ne?
Das also, muss man erstmal wissen.
Es ist einfach eine Erfahrungsgeschichte. Und ja gut, und dann die Farbmischung halt relativ kräftig machen.
Ja, das ist auch so eine Sache mit diesen Kammzügen, dass die sehr pastellig werden, wenn man keine Erfahrung mit dem Färben hat.
Genau, also wenn du mal Garn gefärbt hast und gehst mit der Mischung auf den Kammzug, hast du grundsätzlich
Pastell.
Wesentlich weniger brillantes Ergebnis. Also du musst die Mischung wirklich dicker machen. Also im Prinzip eigentlich doppelt so dick wie für ein Garn, was du färbst.
Das ist wahrscheinlich, weil nicht so viel Wollfasern beim Gesponnenen, da sind ja nicht so viel Wollfasern außen.
Genau.
Und dann geht die Farbe außen ran. Ja, da hast du ja viel mehr Oberfläche.
Viel größere Oberfläche. Und deswegen musst du es dicker machen. Und mehr weiß ich gar nicht. Dadurch, dass ich halt eben diese Topffärbungen mache, ist das halt eine ganz andere Geschichte. Viele tauchen ja oder legen das aus irgendwie auf, weiß ich nicht, Frischhaltefolie und gehen dann mit der Spritze da rein. Aber ich mag ja gerne unregelmäßige Farbverläufe. Hast du ja gestern auch gesehen. Ich mag es nicht so gerne, wenn die Abstände alle gleich sind.
Das hier, ne, das ist ja so getaucht mehr, oder? Nee. Ist auch Topf?
Ja.
Ah. Sehr interessant.
Also die lege ich dann entweder in Spiralen oder in so einer Spirale oder so länglich.
Dann schüttet man drauf.
Und schütte dann drauf. Das heißt, es fließt an manchen Stellen auch ineinander und deswegen hast du sanfte Farbübergänge. Wenn du tauchst, hast du immer Gelb, Türkis, Pink. Ja? Und ich mag das lieber, wenn es ineinander fließt, weil ich glaube, weil ich diese homogenen Farbgeschichten einfach lieber mag.
Ja, noch ein bisschen zwirren. Ich glaube, ja, super.
So, jetzt kommt noch das Gespräch von mir und Lady Ramone. Und das eben war Frau Wo aus Po und ich zum Thema Kammzüge färben.
Ja, ich habe halt in einem Podcast gehört, dass dieses neue Buch von der JC Box Spin Art, dass es halt viel besser ist wie das von dieses Intertwined, oder weil Intertwined wäre mehr so ein Inspirationsschmöker und Spin Art wäre wirklich, wo du es dann wirklich lernen kannst aus dem Buch, so die Techniken,
ja,
oder so richtig detailliert und und mit Tipps und so.
Ja, also ich habe ja auch beide Kurse mitgemacht mit den beiden und so ihre Herangehensweise auch erlebt live.
Oh, nein.
Und es stimmt schon. Also die Lexi von Intertwined, die ist eher so auf der künstlerischen Schiene. Also es ist wichtig zu zeigen, was man alles machen kann, den Geist zu befreien und wirklich einfach mal loszuspinnen und sich Sachen zu überlegen. Und es geht dann doch eher um die Wirkung. Und JC ist eine Technikerin. Also sie hat auch erzählt, dass sie, als ich den Kurs gemacht habe, hat sie dann erzählt, dass sie für die Spin-Off Bouclés vorstellen sollte in einem Artikel. Und die hat sich dann zu Hause hingesetzt und hat 30 Bouclés gesponnen. Nur um zu wissen, wie geht das, was ist mit welcher Wolle möglich, wie funktioniert es, wie sieht das hinterher aus. Und so ist das Buch dann halt auch aufgebaut. Also wirklich sehr detailliert, was für ein Wirtel brauche ich, wie viel Drall brauche ich, wie spinne ich das am besten.
Ich muss dich vorwarnen, dass gerade ein Aufnahmeknopf läuft. Genau. Es wechselt bei uns jetzt den Podcast, aber bleibt trotzdem ruhig.
Okay, in die Flucht geschlagen, Angst. Sandy Rowold.
Ja, die kommt schon noch in ihre...
Die kriegst du auch noch.
Ja, aber das finde ich total super. Ja.
DVD dabei, wo man wirklich dann auch auf die Hände gucken kann.
Ah, echt? Bei dem Spin Art?
Ja. Finde ich klasse. Also für, ich sage jetzt mal, Leute, die anfangen wollen... mit Artian oder Schwierigkeiten mit bestimmten Techniken haben, würde ich das eher empfehlen. Das andere ist sehr schön, aber eher ein Bilderbuch und eher ein Inspirationsbuch.
Ja, also das andere habe ich zu Hause und dann, also da habe ich versucht mal was nachzuspinnen, aber irgendwie so, da ich habe dann einen Kurs gemacht bei der Jana Muchalski. Und danach hat es erst geflutscht.
Ja, Jana macht Asien. Ja so eine Mischung aus beiden, finde ich. Mhm. So, da ist diese künstlerische und diese Befrei deinen Geist-Geschichte mit dabei, aber sie erklärt auch viel und das hat mir zum Beispiel geholfen bei Coils. Oder Supercoils. Okay. Ich hatte tierische Probleme, mir ist der Kernfaden immer gerissen, der war immer überdrallt und es sah irgendwie nicht so aus und die wurden nicht so schön.
Ich fürchte, bei Janas Kurs, als ich da war, da habe ich sie so ein bisschen in die Technikrichtung geschoben, weil ich wusste vorher halt schon ganz genau, was ich will, halt dieses Technikzeug. Und dann hat sie halt am Anfang so eine Vorstellungsrunde gemacht und jede sollte sagen, was sie lernen möchte. Und ich habe dann so, war glaube ich die zweite, die sich vorgestellt hat. Und dann habe ich so im Brustton der Überzeugung gesagt, ich habe dieses Buch von Lexi Böger, ich kann davon nicht spinnen und mir fehlen die ganzen technischen Know-hows und deswegen würde ich gerne in geballtem Ausmaß nur Spinntechnik lernen und habe das dann so rausgehauen, dass glaube ich alle anderen dann so, ja und Spinntechnik interessiert mich ja auch und dann sagte Jana, ja das mache ich ja sonst nie so, aber wenn ihr wollt und dann hat sie sozusagen einen Technikkurs gemacht, wo sie gesagt hat, okay, hier hat sie ihre Mappe, welche Techniken interessieren euch am meisten? Und dann hat sie diese Techniken erklärt.
Okay, das war dann eher flexibel nochmal umgestellt, so okay.
Genau, und dann, das war dann, halt, glaube ich, der sehr untypische Buchalski-Kurs, in dem ich war.
Das könnte sein, ja.
Aber genau das hat mir halt echt gefehlt bei der Lexi.
Sie hat mir auch dann einen Schubs gegeben, weil meine Coils waren noch immer zu fluffig. Mhm. Da hat sie halt erstens mal, das war jetzt aber noch Lexi.
Du musst schon richtig den Überdrall raufkloppen bei
Beziehungsweise
Coils.
Beziehungsweise die Luft raus.
Ah, drücken, also das, ne, genau, beim Spinnen.
Das musst du, also ich bin zu nett zu meiner Wolle gewesen und ich musste die ganz fies quetschen, die dicken Stellen, damit die halt wirklich dann straff werden und natürlich ist es auch abhängig von der Faser, das hat die Jaycee erzählt. Da ist wirklich Merino das Beste, weil die am schönsten werden, weil wenn du sowas wie Corriedale hast, das sieht einfach nicht so glatt aus am Schluss, das kriegst du nicht hin.
Echt, das wusste ich auch nicht, also ich habe
bei
Coils habe ich halt auch gedrückt und überdrall reingehauen und dann ging es ein bisschen, aber sonst wurden meine dicken Stellen auch viel zu fluffig immer.
Ja, hat was mit der Faser auch zu tun.
Und dann gibt es ja diese, ich weiß nicht, auf Englisch heißen die Beehives und bei der Jana heißen sie Geheimnisse. Und da tust du ja diese Würstchen verdrehen und dann einspinnen und da hat es am schönsten geklappt, weil du da halt jedes einzelne Würstchen so richtig vorbereitet.
Ja. Du kannst aber auch tricksen bei den Coils zum Beispiel. Das, was du bei den Beehives machst, ist ja, dass du mit der Hand dann ein bisschen Drall reingibst, also dass du die drehst. Und genau das kannst du im Grunde bei den Coils auch noch machen. Wenn die nicht straff genug sind oder du nicht genug Drall drin hast, um halt schöne Wicklungen zu haben, du lässt die ja in 90-Grad-Winkel drauflaufen.
Ja, genau.
Und das funktioniert ja im Grunde auch nur, wenn der Faden ein bisschen stramm ist an sich.
Ja.
Und ein bisschen Drall hat. Und das kannst du dann auch, wenn du die Hände koordinieren kannst, tatsächlich noch ein bisschen nachschubsen. Dass du dann den Drall nochmal zusätzlich draufgibst mit Daumen und Zeigefinger und es dann rumwickeln lässt. Also man kann auch tricksen hinterher, auch wenn man es vorher vielleicht versaut hat.
So, das war jetzt mehr oder weniger die Live-Aufnahmen vom Leipziger Wolle-Fest. Es gibt auch noch mehr, aber ich glaube, ja, so ein paar Eindrücke gab es und dann gab es das tolle Gespräch zum Färben und dann das tolle Gespräch zum Artjahren. Und will ich mich bedanken bei der wunderbaren Frau Wo aus Po und Lady Ramon. Und dann geht's jetzt gleich mal weiter mit der urbanen Selbstversorgung. Und zwar fällt dieses Segment wegen dem Wollefest mehr oder weniger aus. Und da habe ich mir gedacht, obwohl es gab auf dem Wollefest einen Stand, da hatten sie, es waren zwei Leute und die hatten ganz viele Pflanzen, so alte Tomatensorten, also Tomatenpflanzen von so alten Tomatensorten und andere Gemüse und Kräuter und so. Aber da konnte ich gar nicht so richtig was mitnehmen, weil ich das nicht nach Berlin bekommen hätte, weil ich noch so viel Gepäck dabei hatte. Ich hatte auch mein Saxophon dabei und alles, den ganzen Kram. Also da hätte ich es nicht geschafft, auch noch Pflanzen mitzuschleppen. Und aber was ich noch ergänzen wollte hier bei der urbanen Selbstversorgung zu letzter Woche, da habe ich gesagt, dass Tomaten standorttreu sind. Das stand halt in diesem Buch der Biogarten und dann habe ich es auch im Netz ein bisschen gefunden. Und dann bekam ich eine sehr nette Mail von einer Gärtnerin. Sie heißt Doro und sie meinte, auch bei Tomaten kann Fruchtfolge nicht schaden, weil die können halt auch irgendwelche Infektionen kriegen und wenn dann die im Boden bleiben, so irgendwelche Erreger oder Schädlinge oder so, dann könnten die im Boden halt überdauern und die nächsten Pflanzen im nächsten Jahr dann anstecken. Und es ist einfach ja, sicherer, wenn man einfach Fruchtwechsel macht und Mischkulturen und so, weil halt genau eben diese Monokulturerei, das macht einfach Pflanzen auch anfällig und ist dem Ökogarten auch nicht so angemessen. Und ich persönlich hatte ja letztes Jahr viele weiße Fliegen an den Tomaten, als es da erstmal so trocken war und dann kam der Regen, dann ging es, glaube ich, ein bisschen besser, aber ja, das war, glaube ich, auch, weil ich auf dem Balkon halt ganz viele Tomaten in einer Ecke stehen hatte und das war dann halt so Monokultur und damals habe ich gelesen, dass Basilikum zwischen den Tomaten angeblich die weiße Fliege abhalten soll, weil das so duftet. Und ich habe dann auch Basilikum-Töpfe dazwischen gestellt, das hat aber nichts genutzt. Wenn da schon Befall war, hat es wohl nichts mehr gebracht. Und ja, jetzt frage ich mich, was ich denn da am besten vorbeugend schon machen kann, dass die Tomatenpflanzen so, dass es denen so gut geht, dass sie gar keine weißen Fliegen überhaupt erst bekommen. Also wenn jemand Tipps hat, freue ich mich über die darüber in meinem Blog bei distel.today.net. Gut, dann kommen wir zum Craft-Blog der Woche. Okay, dann kommt jetzt das Craft-Blog der Woche dran. Das mache ich kurz, weil ja das Leipziger Wollefest und ich muss mal die Episode raushauen und so. Und zwar handelt es sich bei dem Craft-Blog der Woche um das Blog Gedanken einer Dryade. Und mit dem Untertitel des Blogs ist eigentlich schon alles gesagt, nämlich da steht, hier denkt, lacht, schimpft, spinnt, strickt, gärtnert, kocht und erzählt seit einigen Jahren die Dryade. Ein bunter Blog mit vielen verschiedenen Themen aus dem Leben einer Vollzeitmama. Ja, sie macht einen Haufen über, also was sie da schon schreibt und sie schreibt auch mit Fotos und ein bisschen mit schönen langen Texten auch und sie macht auch viele Sachen selber und auch der Polit-Content fehlt nicht. Zum Beispiel geht es auch um Monsanto und diese Saatgutpolitik von denen. Und sie berichtet auch über alte Nutzpflanzensorten und hat da tolle Links reingestellt. Also Hintergrund ist auch wunderschön, so ein Foto von einer Getreideähre, entweder Grannenweizen oder Dinkel, weiß ich nicht, aber es ist ein sehr schön gestalteter Blog mit tollem Inhalt. Okay, und dann haben wir unser letztes Segment, nämlich Shownotes gucken. Ich habe ja zwischendurch eine Aufnahmepause gemacht, weil keine Zeit mehr gehabt. Jetzt ist schon Dienstag. Jetzt ist ja schon Mittwoch und ich hoffe, dass ich den Podcast noch raus gehauen kriege heute. Jetzt haben wir unser letztes Sondersegment Tour de Fleece Training. Zum Tour de Fleece Training. Ihr Luschen. ja, das Tour de Fleece Training. Die liebe Nala hat mir auf Ravelry eine PN geschickt, dass die Knitmore Girls schon längst einen Trainingsplan haben und dass wir schon ein bisschen hinten nach sind. Und deswegen habe ich den Trainingsplan modifiziert. Die Tour de Fleece geht am 30. Juni los und wenn man bis dahin sich noch ordentlich vorbereiten will, kann man es durchaus schaffen. Und zwar, wir befinden uns jetzt in der Woche 1 und die Aufgabe für diese Woche ist, such dir ein Projekt und besorge dir die Fasern für dieses Projekt entweder durch einen Besuch bei deinen Faserkisten oder das noch einkaufen oder im Internet bestellen. Und genau, die nächste Woche ist dann in der zweiten Woche geht es darum, wenn die Fasern dann hoffentlich da sind, ein Sample zu spinnen, also ein Testgarn zu spinnen von dem Garn, was du dann bei der Tour de Fleece für dein Projekt spinnen willst und das Equipment zu testen, die Spindeln, das Spinnrad, die Handkarden, was man halt so braucht, ob das auch alles okay ist, ob da Reparaturen gemacht werden müssen und wenn ja, diese Reparaturen vorzunehmen. In der dritten Woche, die erste Woche ist diese Woche, die nächste Woche ist vom 9.6. bis 15.6. und die dritte Woche ist der 16.6. bis zum 22.6. und dort ist eine Spinnradputzorgie vorgesehen. Und ich dachte, es wäre noch gut, um sich für die Tour de Fleece zuvor zu bereiten, sich ein paar Stretching-Übungen oder Yoga-Posen oder sowas zu suchen, die man, wenn man länger spinnt, zwischendurch machen kann, um keine Verkrampfungen zu bekommen. Das ist nämlich ganz wichtig bei Langzeitspinnen, dass man nicht kaputten Körper davon kriegt. Und in der vierten Woche, von 23.06. bis zum 30.06. ist die Aufgabe, suche dir deine Teams und tritt ihnen bei. Ich wünsche euch eine schöne erste Tour de Fleece Trainingswoche. Ich habe ja in dieser Woche auch mein Projekt, hatte ich schon vorher, aber ich habe jetzt die Fasern dafür gekauft. Und nächste Woche geht's dann mit dem Sampling los. Da freue ich mich schon drauf. Ja, und damit sind wir bei dieser Folge am Ende. Die Tonqualität ist diesmal ein bisschen durchwachsen, wegen der Außenaufnahmen und der Eile und überhaupt. Ich musste halt auch die Hauptpodcast-Stimmspur sehr viel leiser halten, damit die Außenaufnahmen nicht im Vergleich dazu viel zu leise sind. Und ich hoffe, dass es alles in einer annehmbaren, hörbaren Qualität ist und wünsche euch eine schöne Woche, eine faserverrückte Zeit und Stricken ohne Tränen. Tschüss! Okay, wieder ist eine Folge Die urbane Spinnstube zu Ende und ihr bekommt hier die obligatorischen Kontaktinformationen. Alles, was ich in der Folge erwähnt habe, versuche ich in den Shownotes zu verlinken oder zu erwähnen. Und die findet ihr auf meinem Blog unter distel.today.net. Und Today wird geschrieben T-W-O-D-A-Y. Ich freue mich sehr über Kommentare auf eben jenem erwähnten Blog oder in der Ravelry-Gruppe Podcasting auf Deutsch und in der Strick-Community Ravelry.com. Und wer mir eine E-Mail schreiben will, kann das tun unter distel@spiritvoices.de. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Woche und Stricken ohne Tränen.